Herzlich willkommen zu dieser neuen Episode des Resolve Podcasts. Ich freue mich, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Wir freuen uns auch immer über Kommentare, Likes natürlich. Wir treten gerne in Austausch mit euch, wenn ihr Themenvorschläge habt. Kritik, Verbesserungsvorschläge, alles herzlich willkommen. Noch ein Hinweis in eigener Sache. Wir sind in verschiedenen Regionen auf der Suche nach Verstärkung. Wir bauen unser Modell schweizweit sehr stark aus. Wir wissen, dass einige Kollegen, Fachleute aus der Branche regelmäßig zuschauen und würden uns natürlich freuen, wenn interessierte Personen mit uns entsprechend Kontakt aufnehmen. Vielen Dank schon mal und ich glaube, wir kommen zum heutigen Thema. Sehr, sehr spannend. Eine sehr spannende Region, wahrscheinlich eine der spannendsten Immobilienmärkte in der Schweiz, St. Moritz. Ich habe heute Andrea bei mir. Andrea ist Direktor von Resolve in St. Moritz. Wir haben dort kürzlich eigentlich die Filiale eröffnet und bauen dort unser Geschäft aus. Und heute wollen wir ein bisschen mehr über den sehr spannenden Markt eben erfahren vor Ort. Es gibt wenig Leute, die bessere Gesprächspartner wären, wie eben Andrea, der dort sehr stark verwurzelt und verankert ist, auch politisch verankert ist. Insofern herzlich willkommen. Danke, dass du dir Zeit genommen hast, den weiten Weg auf Zürich, wo wir heute aufnehmen. Und Andrea, vielleicht bevor wir anfangen, St. Moritz, ich glaube, wir wissen alle, wo das liegt, aber was zeichnet die Region denn aus, neben vielleicht den hohen Preisen, die auch jeder so ein bisschen assoziiert mit?
Ja, die hohen Preise sind eine Auswirkung aus der Exklusivität dieses Ortes, würde ich sagen. St. Moritz, das Oberengadin insgesamt, hat eine lange und traditionelle Tourismusgeschichte. Ich glaube, das ist der Ursprung von allem. Da gab es Pioniere, die diesen Ort interessant gemacht haben, die Naturschönheiten des Ortes eingebaut haben und damit die Attraktivität gesteigert haben. Und seitdem sind eigentlich Menschen, die sich das leisten können, Besucher, Touristen, die sich das leisten können, immer gern dort. Das spricht sich um, das wird weitergetragen und St. Moritz und Umgebung sind einfach ein sehr interessanter Ort geblieben.
Es ist eine schöne Region, ja. Aber es gibt natürlich in der Schweiz viele schöne Regionen. Ist das Zufall? Oder weil auch die Anbindung ist zwar wirklich eigentlich in der Mitte von Europa, aber in jede Richtung hat man eigentlich ein paar Stunden. Das ist jetzt wirklich so zentral und super einfach zugänglich. Gibt es da eine Erklärung oder hast du eine Erklärung, warum es jetzt eben für diese Entwicklung und die Pioniere sich genau St. Moritz ausgesucht haben?
Ja gut, die Pioniere haben sich nicht so insofern St. Moritz ausgesucht. Mhm. Die waren dort. Mhm. Also die haben einfach das dort initiiert. Mhm. Und dieser Gedanke wurde an vielen Orten in der Schweiz in dieser Zeit geboren. Ja. Aber
wenn ich dich unterbreche, ist das die Zeit dieser Grand Hotels?
Ja, genau. Ja, ja. Und in St. Moritz hat man das einfach immer wieder weiter bearbeitet, würde ich sagen. Vielleicht ist das nicht überall auf dieselbe Weise getan worden. Wir hatten natürlich die Olympischen Spiele zweimal in St. Moritz. Das hatte eine große Strahlkraft.
Marketing, ja.
Und wir haben immer noch den Eiskanal dort, also die Natureisbahn. Wir haben so viele Sportarten, die wir dort betreiben können. Und ich glaube, so ist das entstanden und immer weiter gepflegt worden.
Auch exklusive Sportarten, die es nur dort gibt, glaube ich.
Ja, zum Beispiel Polo auf dem Eis.
Ja. Cresta ist, glaube ich, auch.
Cresta ist ganz was Verrücktes, ja, genau. Also neben dem olympischen Bobkanal gibt es...
Das ist daneben.
Das ist daneben, okay. Genau. Die bauen das auch selber auf. Ist ein exklusiver Club von meistens Engländern. Mhm. Und die kommen dann im Winter hoch und fahren da den ganzen Tag runter.
Was sind das für Gäste? Also Gäste beziehungsweise Leute, die dort wohnen oder einen Teil vom Jahr dort verbringen, das verschwimmt ja wahrscheinlich auch. Nicht alle sind in den Hotels, viele haben Ferienwohnungen dort. Was sind das für Menschen, die nach St. Moritz kommen?
Ja, mittlerweile ist das ein sehr internationales Publikum. Also vor allem in den ganz exklusiven Kategorien. Du hast das richtig gesagt. Einige kommen sehr gerne in die Hotels, seit Jahren immer in dasselbe Hotel, Jahrzehnten vielleicht sogar. Und irgendwann kommt dann vielleicht auch der Wunsch auf, etwas zu besitzen dort. Und so, so geht das weiter. Dann wird wieder mal Zimmer frei, da kommt dann jemand Neues hinzu. Also ist eine gewisse Dynamik dahinter. Aber wir haben also aus allen Herren Ländern Menschen, die sehr gerne in die Ferien kommen oder auch Eigentum in St. Moritz gekauft haben.
Ja, was uns, wir sind ja Immobilienfinanzierer, vielleicht auch ein bisschen in Richtung Immobilien bringt. St. Moritz ist bekannt für, ich würde schon sagen, sehr hohe Preise. Also das ist sicher nicht untertrieben, wahrscheinlich die höchsten Preise in der Schweiz und sicher auch unter den Top weltweit. Wie kommt es dazu? Wie lässt sich das rechtfertigen auch? Lässt sich das rechtfertigen?
Rechtfertigung für hohe Preise ist immer eine spitzfindige Frage. Also schlussendlich ist es einfach der Markt, der spielt. Ganz einfach, das Angebot ist sehr knapp, es ist absolut exklusiv und es gibt viele Leute, die das wollen. Und wenn man dann genug Geld hat, das sich zu kaufen, dann spielt der Preis eben nicht so eine Rolle. Und diese Dynamik führt dazu, dass die Preise dann meistens weiter steigen.
Warum ist das Angebot so knapp? Ist das, also, das muss ja auch ein bisschen damit zusammenhängen, dass entweder wenig gebaut wird, gebaut werden kann. Ich denke, das muss man auch ein bisschen regulieren und eindämmen, sonst geht
Genau.
natürlich dann das Flair, was ist wirklich wunderschön darum, irgendwo verloren. Aber es muss ja auch mit der Haltedauer ein bisschen zusammenhängen, dass einfach zu wenig auf den Markt kommt. Wo siehst du Gründe dafür?
Ja, die sind vielfältig, würde ich sagen. Also die Top-Exklusivität, da muss man unterscheiden. Also wir haben natürlich viele, vor allem auch Schweizer, die sagen sich, ich würde gern was im Engadin haben. Und dann,
Also ich auch, ja.
ja, und dann sagt man ja, gut, das Engadin ist ja noch groß, oder? Und dann, nein, eigentlich schon eher im Oberengadin. Also da sind wir, da grenzt es schon ein bisschen ein. Und dann gibt es aber auch im Oberengadin dann unterschiedliche Gemeinden, wo man gerne ist. Und wenn man dann wirklich St. Moritz will, dann will man nicht ein Dorf daneben, sondern da will man in St. Moritz sein. Ihr sagt St. Moritz, kommt ein bisschen drauf an. Und aber auch dort ist es dann wieder, gibt es dann die sogenannten Mikrolagen, die dann wieder einen ganz großen Unterschied machen. Es gibt dann dort Interessenten, die was kaufen wollen, die wollen dann nicht irgendwo in St. Moritz etwas haben, sondern
An dem Hang.
an dem Hang. Und wenn es da gar nichts mehr gibt, dann werden halt die zweitbesten Hänge dann exklusiver. Und so muss man sich das vorstellen. Also es ist eigentlich eine Anpassung an die Möglichkeiten, die es überhaupt gibt, exklusive Lagen, an exklusiven Lagen etwas zu kaufen.
Du kommst ja aus der Objektwertschätzung,
Ja.
Immobilienbewertung. Wie bewertet man so, ich sage jetzt mal Einfamilienhaus, das ist wahrscheinlich untertrieben an einem guten Hang. Wo gibt es vielleicht Unterschiede zu einem Einfamilienhaus im Unterland?
Ja, das ist eben, also die Schätzung ist wirklich eine Herausforderung. Traditionell ist in europäischen Ländern, vor allem Schweiz, Deutschland, würde ich sagen, da wollte man objektive Werte haben. Also das heißt, wir haben einen Sachwert, wir haben was gebaut, das hat so viel gekostet, das hat einen Wert. Und vor allem aus internationalen Kreisen, sagen wir jetzt vor allem aus Amerika, kommt der Gedanke, only the marketplace. Und das bedeutet, eigentlich können wir nicht von einem objektiven Sachwert ausgehen, von einem Ziegelstein, der so und so viel kostet, sondern was wollen die Leute? Also es ist eine reine Angebot- und Nachfragegeschichte geworden. Das bedeutet, wir schätzen heute praktisch nur noch nach der sogenannten hedonischen Methode. Also wir schauen an, wie viel ist man bereit, an solch einer Lage für einen Quadratmeterpreis im Moment zu bezahlen. das ist nicht nur ein potenzieller Käufer, sondern das müssen eigentlich mehrere sein. Und dort legen wir in etwa den Schätzwert fest. Im Wissen, dass es eigentlich übermorgen schon wieder ganz anders aussehen könnte. Es ist immer ein Jetzt-Zustand, eine Schätzung.
Gibt es in dem Markt viele, das ist ein ganz böses Wort, Spekulanten oder einfach Investoren, die sozusagen auf Wertsteigerungen spekulieren? Oder ist es wirklich eine Kategorie, wo einfach ein bisschen Spielwiese für Superreiche und die leben dann dort auch?
Ich würde sagen, es gibt nicht so viel Spekulation. Spekulation bedeutet, ich kaufe mit dem Gedanken, gewinnbringend weiter zu verkaufen, der ist untergeordnet. Es wird sicher Leute geben, die eine Verkaufsabsicht haben und sagen, ja, ich verkaufe das, ich bin nicht so darauf aus, um einen großen Gewinn zu machen. Und dort gibt es vielleicht dann schon den einen oder anderen Spekulanten, der da dann versucht, das zu erstatten.
Die Übergänge sind ja auch fließend, das kann auch immer so ein bisschen. Genau.
Aber grundsätzlich haben wir Endkunden.
Ja.
Genau.
Ja.
Das erklärt auch die Knappheit und die lange Haltedauer.
Genau. Ein Thema, das ist jetzt vielleicht nicht das, jetzt wird es ein bisschen nerdy, wenn man über Zweitwohnungsinitiative, Regulatorien und so weiter spricht. Das hat aber bei euch oben noch ganz spezielle Auswirkungen. Kannst du das vielleicht mal kurz erklären? Also was ist diese Zweitwohnungsverknappung, die eigentlich passiert?
Also eine wichtige Auswirkung aus der Zweitwohnungsinitiative ist die, dass in den Oberengadiner Gemeinden, an denen überall eine Schwelle überschritten ist, die von 20%, gibt es auf grüner Wiese keine Zweitwohnungen mehr.
Ja.
Das ist nicht möglich. Es gibt zwei, drei kleine Ausnahmen, die mit Beherbergungsbetrieben zusammenhängen, aber da gehen wir zu weit. Aber grundsätzlich, auf grüner Wiese gibt es keine neue Zweitwohnung.
Das heißt, kurz zum Einordnen, also wenn ich eine solche Immobilie besitze oder eben baue auf grüner Wiese, dann muss ich das im Hauptwohnsitz bewohnen. Wenn ich es also als Zweitwohnsitz versuche zu betreiben, was passiert dann?
Dann kriegst du Ärger mit dem... Also dann müssen die Gemeinden reagieren und sagen, du musst den Wohnsitz nachweisen und so. Also es ist wirklich eine behördliche Geschichte. Ja. Natürlich gibt es da Gemeinden, die ein bisschen kulanter sind oder ein bisschen aggressiver sind. Es gibt auch Möglichkeiten, einen Zweitwohnsitz dort zu haben, wenn man zum Beispiel als Paar die Wohnsitze aufteilt.
Es geht so Tricksereien und so, oder halt...
Umgehungsmöglichkeit. Ja, das ist eine legale Umgehung,
genau,
des direkten Zweitwohnsitzes. Ja. Aber grundsätzlich ist es schon so, auf grüner Wiese kann man das nur als Erstwohnung benutzen, vermieten oder auch dann wieder verkaufen. Mhm. Das heißt, da gibt es einen zweiten Markt.
Ja.
Jetzt haben wir aber die schon bestehenden Zweitwohnungen, die immer schon als Zweitwohnungen benutzt werden, die werden natürlich gehandelt. Wenn einer sie verkauft, kommen sie in den Verkauf. Und dann gibt es eben noch die Wohnungen, die bis jetzt oder noch lange als Erstwohnsitz benutzt wurden und vor 2012 erstellt wurden. Die heißen altrechtliche Wohnungen.
Ja.
Altrechtliche Wohnungen, die sind in der Nutzung frei. Also ich kann in der Wohnung
Zweitwohnsitz
als Erstwohnsitz bleiben, wohnen und irgendwann entscheiden, ich verkaufe das als zweite Wohnung.
Ja. Genau.
Ja. Mhm. Ja. Ja, in der Konsequenz wird es auf diesen altrechtlichen Wohnungen immer einen gewissen Druck haben, wenn die Preise steigen, diese zu verkaufen, weil es einfach ein hoher Wert ist, auf dem man sitzt.
Also das hat... Kann man da irgendwie vereinfachten Faktor nennen, was das ausmacht auf den Wert, dass das Recht, das als Zweitwohnung nutzen zu können, kann man das irgendwie beziffern?
Kommt natürlich auch wieder auf die Lage an, aber an Top-Lagen oder an wirklich beliebten Lagen kann das Faktor 3 ausmachen.
Ja, okay.
Ja. Ja,
Ja, interessant.
Wenn wir vielleicht bei 12.000 sind im Quadratmeter bei einer Erstwohnung, dann sind wir vielleicht bei 30, 35, 36.000 als Zweitwohnung.
Ja, das ist natürlich schon massiv dann, ja.
Massiv, genau.
Okay. Was mich noch interessieren würde, wir reden jetzt natürlich über St. Moritz. Das ist eine relativ begrenzte Fläche, aber es hat ja Dörfer drumherum. Wie verhält sich das? Wie groß ist das Preisgefälle und die Nachfrage? Weil es gibt ja auch wirklich schöne Dörfer benachbart. Warum konzentriert sich das so stark aufs oder konzentriert sich das so stark auf St. Moritz? Wenn ja, warum? Wie ist das einzuordnen?
Ich würde schon sagen, dass St. Moritz hier noch eine Spur exklusiver ist als die nähere Umgebung. Aber es hat wie also erstens hat St. Moritz eine gewisse Strahlkraft und zweitens sind die Dörfer rundherum auch unter anderem, also zum Teil sehr beliebt als Ferienorte, vor allem für Schweizer, aber auch beim internationalen Publikum. Denn es gibt ganz viele Leute, die das Engadin besuchen. Und nicht mitten in St. Moritz wohnen wollen, sondern einfach die Gelegenheit dann nutzen wollen, nach St. Moritz kommen zu dürfen. Aber im Engadin vor allem deswegen sind, weil sie abgeschieden sein dürfen. Also ich nehme als Beispiel, kann ich meine Wohnsitzgemeinde nehmen, Zellerina. Das ist ja mit dem Skigebiet von St. Moritz verbunden. Wenn ich es ein bisschen ruhiger haben will, mehr Sonne haben will, dann kaufe ich lieber was in Zellerina, vor allem weil es ein bisschen günstiger ist als in
Ja, ein bisschen,
Bratislava.
aber es nimmt sich nicht so viel.
Es nimmt sich nicht so viel, ja. Aber je weiter, dass man dann weggeht, aber es gibt wirklich einige Orte, die stark konkurrieren. Silvaplana hat viel gemacht, Pontresina hat auch einen schönen Markt, aber eigentlich alle Gemeinden im Oberengadin.
Ja, es ist wirklich eine schöne Region, ein echt Besuch wert für jeden, der noch nicht da war, sich das mal anzuschauen. Andrea, wann sollte ich als Kunde mit dir Kontakt aufnehmen? Was gibt es vielleicht auch für Spezialitäten zu beachten in der Region? Genau.
Ja, es gibt, also Resolve ist ja für jeden Kunden hier. Also ich will da hier wirklich auch betonen, uns geht es ja nicht darum, nur exklusive Kundschaft zu bedienen, sondern auch für jeden, der einen Zweitwohnsitz kaufen will, als Ferienwohnung, aber auch für jeden, der dort wohnt und seine Erstwohnung finanzieren will, vielleicht auch ein Baurecht erhält, weil das natürlich günstiger ist im Einkauf. Ziemlich schwierig in der Finanzierung sein kann. Da können wir durchaus die Möglichkeiten erweitern, als wenn man einfach zur Hausbank geht. Aber auch als Kunde, der eine Immobilie kauft, die einen sehr hohen Kaufpreis hat und die Banken vielleicht hier vorsichtig sind in ihrer Einschätzung, da können wir sicher helfen. Weil wir einfach ein großes Bankennetzwerk haben und auch ein bisschen wissen, welche Bank ist vielleicht eher bereit, über dem Schätzwert, den die Software der Bank herausspuckt, zu gehen.
Schätzwert ist ein wichtiges Thema, der Tobe. Danke, Andreas, jetzt sieht Knohesch den Witte weg. Uf dich, Knohesch. Ich freue mich auch, bald wieder in St. Moritz unterwegs zu sein mit dir. Und danke für den Besuch.
Danke, dass ich hier sein durfte. Ja.
Auch Ihnen, liebe Zuschauer, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Resolve Podcast.